Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Kaum beachtet bislang. Es gibt ein Gesetz, das Menschen mit viel Berufserfahrung, aber keinem Stempel für die Qualifikation, keinem Ausbildungszertifikat helfen könnte. Dazu gleich mehr. Und sehr viel beachtet, ein paar Stunden vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft, gibt es so etwas wie einen Konjunkturpush aus der EM. Und mit der Konjunktur beginnt die Sendung auch. Das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, meldet sich mit einer neuen Prognose. Gregor Lischka dazu.
Die deutsche Wirtschaft berappelt sich. So lautet zumindest die Prognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, die heute Morgen veröffentlicht wurde.
Wir sehen eigentlich alle Signale für die Erholung der deutschen Wirtschaft auf grün.
Zeigt sich Geraldine Dani-Knedlik, Ökonomin am DIW, optimistisch. Während die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr wohl nur langsam in Fahrt kommen und ein geringes Wachstum von 0,3% verbuchen dürfte, dürfte sich der Aufholprozess in der Folge beschleunigen. Für 2025, also das nächste Jahr, stellt das DIW ein solides Plus von 1,3% in Aussicht.
Die Hauptgründe für die nun einsetzende Erholung ist der private Konsum.
Der dürfte in den kommenden Monaten nämlich anziehen. Dani Knedlik verweist auf die steigenden Löhne bei gleichzeitig weiter sinkender Inflation. Denn gleichzeitig verbessert sich auch das geldpolitische und geopolitische Umfeld. In der vergangenen Woche hat die Europäische Zentralbank zum ersten Mal seit langer Zeit die Zinsen wieder leicht gesenkt und damit eine Zinswende eingeleitet. Für Marcel Fratscher, Präsident des DIW, sollte sich das Investitionsklima daher ab nächsten Jahr langsam wieder erholen, bei gleichzeitig anziehender Weltwirtschaft.
Deutschland hat eine sehr offene Volkswirtschaft, ist sehr abhängig von den Exporten. Die sind in den letzten Jahren nicht sehr gut gelaufen. Mit einer Erholung der Weltwirtschaft wird das beitragen, genauso wie der private Konsum.
Allerdings ist man sich auch beim DIW bewusst, dass ihre Prognose von vergleichsweise optimistischen Szenarien ausgeht. Natürlich lauern auch weiter geo- und geldpolitische Risiken, zum Beispiel in einer Zollspirale. Auch wenn die jüngst angekündigten EU-Ausgleichszölle gegen E-Auto-Importe aus China nach Ansicht der DIW-Forscher wohl keinen nennenswerten Effekt auf die deutsche Konjunktur haben dürften, hängt die mögliche Wiederwahl Donald Trumps wie ein Damoklesschwert über der Weltwirtschaft. Auch wurden in den vergangenen Tagen wiederholt Warnungen vor einer Wahl des rechtsnationalen Rassemblement National in Frankreich laut, die zu einer erneuten europäischen Staatsschuldenkrise führen könnten. Ein Szenario, das Marcel Fratscher allerdings für unwahrscheinlich hält.
Von der Schuldenquote liegt Frankreich sicherlich weit über Deutschland, aber immer noch deutlich niedriger als beispielsweise Italien oder andere. Jetzt von einer drohenden Staatsschuldenkrise zu sprechen, ist sicherlich für Frankreich ein harter Tobak.
Stattdessen plädiert Fratscher im Falle Deutschlands sogar für eine Aufnahme von mehr Schulden, um Zukunftsinvestitionen anzustoßen. Seiner Ansicht nach sollte man sich von der aufhellenden Konjunkturlage nämlich nicht täuschen lassen.
1,3% Wachstum für nächstes Jahr klingt ja erstmal eine ordentliche Erholung, aber die deutsche Wirtschaft ist nach wie vor unter dem Potenzial und braucht auch noch einige Zeit, um das aufzuholen. Und gerade mit der Perspektive wäre Unterstützung der Finanzpolitik wichtig, die nach wie vor in einer solchen konjunkturellen Lage deutlich mehr tun sollte, um die Wirtschaft zu unterstützen, eine schnelle Erholung möglich zu machen.
Von der heute beginnenden Fußball-Europameisterschaft der Männer jedenfalls muss man sich nach Ansicht der DIW-Forscher keine nennenswerten Konjunktureffekte erhoffen.
Wir erwarten kein Sommermärchen.
Dafür seien die Impulse für das Gaststättengewerbe und den Tourismus dann wahrscheinlich doch zu spezifisch und marginal, um die deutsche Konjunktur anzukurbeln.
Gregor Lischka war das. Diesen letzten Aspekt nochmal festgehalten. Das DIW geht also nicht davon aus, dass die EM die Konjunktur nennenswert stimulieren werde. Jessica Sturmberg ist jetzt im Studio, Kollegin, die sich gleichermaßen um Sport wie auch um Wirtschaftsthemen kümmert. Jessica, sind sich die Wirtschaftsforschenden da eigentlich so einig?
Ja, so insofern, als dass es von der Größe der Veranstaltung und der Größe der deutschen Volkswirtschaft eben kein Konjunkturprogramm sein kann. Es wird schon natürlich Geld ausgegeben für Tickets, für Reisen, für Trikots, eine Grillparty oder eventuell auch einen neuen Fernseher, auf dem die Spiele dann noch besser zu sehen sind. Nur macht sich das in einer großen Volkswirtschaft wie der deutschen eben nicht so bemerkbar. In einer kleineren wäre das vielleicht ein bisschen anders, sagt David Kohl, Chefvolkswirt des Schweizer Bankhauses Julius Bär. Und der vergleicht das mit der Schweiz.
Da fällt das stark ins Gewicht, weil die Ökonomie kleiner ist und dann natürlich große Ereignisse sehr viel stärker zu Buche schlagen. In Deutschland sind die Zahlen dann, die Verhältnisse ganz anders. Und da wird das dann bei der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts oder des Konsums nicht mehr signifikant zu Buche schlagen.
Das gilt auch für die Effekte durch den verstärkten Tourismus. Das IFO-Institut prognostiziert, dass die heimische Wirtschaft etwa 1 Milliarde Euro zusätzlich durch EM-Touristen aus dem Ausland einnehmen wird. Aber das entspricht dann auch nur 0,1% der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Also es wird sich im Bruttoinlandsprodukt zwar bemerkbar machen, aber eben in keinem signifikanten Umfang.
Solche Einschätzungen basieren ja auf Erfahrungen mit der WM 2006 und ist ja sehr viel anders seitdem. Die Tiefe der politischen Kontroversen, Pandemie, Posttrauma, ein Krieg in Europa, aber trotzdem nochmal zurückgeguckt. Wie sah denn die Bilanz damals aus?
Also die wirtschaftlichen Nachbetrachtungen kamen zu dem Schluss, dass keine nennenswerten konjunkturellen Impulse ausgegangen sind von der Veranstaltung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Kein Anstieg des privaten Konsums auch während der WM, obwohl es ja ein positiven Stimmungsbild im Land gab, haben die Menschen deswegen eben nicht mehr gekauft oder konsumiert. Aber was es gegeben hat, war eine positive gesellschaftliche Stimmung. Und die ist nicht messbar, hat aber eine Wirkung, die man in einer Bilanz vielleicht als immateriellen Vermögensgegenstand bezeichnen würde. Dazu Ökonom Henning Vöpel vom Zentrum für Europäische Politik.
Dass wir heute immer noch sagen, Sommermärchen, das ist ja ein Begriff, der steht ja, dass das sozusagen geblieben ist, ist ein immaterieller Vermögensgegenstand, weil er wieder aktiviert werden kann und doch positive Erinnerung an dieses Event wieder hervorruft.
Ja, dieser Effekt ist im Vergleich zu temporären messbaren Effekten im Bruttoinlandsprodukt eben geblieben. Und genau das ist es ja auch, auf das die Bundesregierung jetzt hofft. Bei diesem Turnier ist eben auch wieder gesagt worden. Der Kontext jetzt ist allerdings auch schon angesprochen, ein anderer als 2006. Jetzt würde es eher darum gehen, dass eine Stimmung im Land gedreht wird, dass der Zusammenhalt in Deutschland wieder gestärkt wird. Und das hätte natürlich auch eine sehr positive Wirkung.
Aber nochmal auf die messbaren Wirtschaftsdaten geguckt, auch wenn die EM nicht so viel ausmacht, also eher marginal ist. Es wird ja dennoch an und mit der Veranstaltung viel Geld verdient. Wer verdient an welcher Stelle?
Also zuallererst verdient die UEFA, der Europäische Fußballverband. Die UEFA geht von Einnahmen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro aus. Die größten Einnahmequellen sind die Erlöse aus dem Verkauf der Medienrechte, der kommerziellen Rechte und Sponsoring. Und das geht auch allein an die UEFA. Und diese Einnahmen müssen auch nicht in Deutschland versteuert werden. Das sehen die Ausrichterverträge vor. Das ist regelmäßig ein Thema, wenn es um Sportgroßereignisse geht. Da haben die Rechteinhaber wie die UEFA oder bei einer Weltmeisterschaft die FIFA oder eben bei Olympischen Spielen das IOC ein Monopol und eben auch eine Marktmacht, die Organisation dann auch gerne ausspielen, dass sich viele Freiheiten und Vorteile der Ausbedungen werden. Bei diesem Turnier musste die Bundesregierung 18 Garantien abgeben im Bereich Steuern, Zoll, Visa zum Beispiel. Und das ist ja auch immer wieder ein Diskussionspunkt, wenn es um Bewerbungen dieser Art geht. Vor allem, dass die Haupteinnahmen eben direkt an die Sportverbände, hier die UEFA, fließen, die Kosten aber bei den Ausrichtern bleiben. Seien es die Sicherheitskosten, Umbauten bei Stadien. Das ist jetzt bei uns kein ganz so hoher Posten, weil wir kein neues Stadion gebaut haben. Aber es gab zumindest Umbauten, auch die haben sich ja zu Buche geschlagen und sie müssten eben an UEFA-Richtlinien angepasst werden. Oder auch heimische Unternehmen beispielsweise, die regionalen Brauereien, die in den Fanfestzonen nicht ihr Bier verkaufen dürfen, sondern ausgeschenkt wird, mit einer Ausnahme, nämlich Köln, der Sponsor Bitburger. Diejenigen, die Namensrechte an den Stadien haben, beispielsweise die Allianz Arena, ja, in München, das wird für die Dauer des Turnieres abmontiert und heißt dann München Arena. Das sind alles Kröten, die geschluckt werden, weil sonst bekäme man das Turnier nicht. Also die Entscheidung vor 6 Jahren fiel, da gab es den Mitbewerber Türkei und um sich gegen den durchzusetzen, musste man das eben machen. Ja, und so ist die Lage.
Auffallend ist ja auch, dass es bei diesem Turnier viele chinesische Sponsoren gibt. China ist ja nun keine ausgewiesene Fußballnation. Wie ist das einzuordnen?
Ja, dass einer der Hauptsponsoren, der E-Auto-Hersteller BYD aus China kommt und das in einem Turnier im Land der Autobauer, das hat schon bei der Verkündung für einige Irritationen gesorgt. Das zeigt zweierlei. Zum einen eine mögliche Machtverschiebung nach China und zum anderen auch, dass dahinter auch unterschiedliche Strategien und Erwartungen stecken. Also China betrachtet das als globales Event, womit Geld verdient wird. So ein nationaler Sponsor, der hat natürlich auch, der schaut viel mehr darauf, was kann ich denn von diesem Turnier erwarten? Und das sind eben zwei unterschiedliche Standpunkte. Mhm.
Jessica Stromberg war das, wer und wie bei der Fußball-Europameisterschaft verdient wird. Und Themenwechsel. Innerhalb Europas geht es recht einfach, Berufsabschlüsse gegenseitig anzuerkennen. Bei Abschlüssen, die außerhalb Europas gemacht werden, ist das schon schwieriger. Und ganz schwierig wird es, wenn Menschen viel können, das aber nicht belegen können mit Abschlusszeugnissen oder mit Zertifikaten. Klar hat nachweisbare Qualifikation ihren Sinn, aber manchmal wäre allen mit einer unbürokratischen Lösung geholfen. Und wie die aussehen kann, Anna Magel über eine Neuregelung, die der Bundestag heute beschlossen hat.
Auch Menschen ohne Abschluss sollen künftig ihre Fähigkeiten prüfen lassen und dann in einem Beruf ausüben dürfen. Das sieht ein neues Gesetz der Ampelkoalition vor. Der Bundestag hat es heute verabschiedet. Die Ampelregierung will damit die berufliche Bildung entbürokratisieren und dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Ab dem kommenden Jahr sollen auch Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung die Chance erhalten, einen Beruf auszuüben. Voraussetzung ist aber langjährige Erfahrung. Dann könnten sich zum Beispiel Studienabbrecher und Quereinsteiger für einen Beruf qualifizieren. Oder auch Migranten, die in ihrer Heimat zwar keinen Abschluss gemacht, aber viel Berufserfahrung gesammelt haben. Ihre Fähigkeiten sollen zuständige Stellen wie etwa die Handelskammern überprüfen, so ähnlich wie bei Azubis in der Abschlussprüfung. Die Oppositionspartei AfD kritisiert, das Gesetz würde für Qualitätsverluste in den Berufen sorgen und die klassische Ausbildung abwerten. Von der Deutschen Industrie- und Handelskammer gibt es dagegen Lob für das neue Gesetz. Denn immer weniger Menschen in Deutschland beginnen eine Berufsausbildung. Und viele Unternehmen suchen schon lange händeringend nach Fachkräften.
Anna Magel war das. Neue große Stromtrassen von Nord nach Süd sind entscheidend für das Gelingen der Energiewende. Und eigentlich war die Devise, dass man davon gar nichts sehen soll. Da aber Leitungen, die oberirdisch an riesigen Masten hängen, viel billiger sind, wollen einige Bundesländer aufs Verbuddeln von Erdkabeln gerne verzichten. Und sie haben im Bundesrat eine Initiative gestartet. Hans-Joachim Viehweger dazu.
Sie werden für die Energiewende gebraucht, sind aber teuer. Hochspannungsleitungen, mit denen Strom zum Beispiel aus Windkraftanlagen im Norden zu großen Stromverbrauchern im Süden transportiert wird. Bisher gilt dabei ein Vorrang für die sogenannte Erdverkabelung. Dafür hatte 2015 die Große Koalition gesorgt, insbesondere auf Druck der CSU. Hintergrund waren Bürgerproteste gegen die sogenannten Monstertrassen. Doch nun deutet sich parteiübergreifend ein Umdenken an, vor allem wegen der höheren Kosten für die Erdverkabelung. Baden-Württembergs grüne Umweltministerin Thekla Walker verwies im Bundesrat auf eine aktuelle Schätzung, wonach der anstehende Bau großer Stromtrassen über Land um rund 20 Milliarden Euro günstiger sei als entsprechende Kabel unter der Erde. Da diese Kosten den Strompreis verteuern, würde der Verzicht auf die Erdverkabelung auch den Verbrauchern und der Wirtschaft zugutekommen. Ein offizieller Beschluss über den Vorstoß aus Baden-Württemberg und Sachsen wurde im Bundesrat noch nicht gefasst. Zunächst soll darüber in den Ausschüssen beraten werden. Doch mehrere Ministerpräsidenten haben ihre Zustimmung signalisiert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU hatte gestern erklärt, bei Stromtrassen müsse künftig der Grundsatz gelten, überirdisch wo möglich, unterirdisch wo nötig.
Hans-Joachim Viehweger dazu. Die Hamburger Warburg Bank ist im Cum-Ex-Skandal um hinterzogene Steuern in Millionenhöhe nicht der größte Player, aber ein besonders interessanter, weil einige der illegalen Steuerdeals dieser Bank in die Zeit fielen, als Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hieß. Einige Manager der Warburg Bank sind wegen ihrer Cum-Ex-Aktivitäten bereits verurteilt worden, beim früheren Bankchef aber wird der Prozess wohl nicht weitergeführt. Jochen Hilgers dazu.
Zuletzt wurde in Bonn an zwei Verhandlungstagen die Woche jeweils nur noch knapp eine Stunde verhandelt. Mehr war dem körperlich schwer angeschlagenen Angeklagten nicht zuzumuten. Entsprechende ärztliche Gutachten mussten berücksichtigt werden. Die Staatsanwaltschaft hat dementsprechend einen Antrag auf Einstellung wegen dauerhafter Verhandlungsunfähigkeit gestellt. Die Verteidigung möchte einen Freispruch. Darüber wird das Gericht in noch zwei weiteren Verhandlungstagen entscheiden. Strittig ist auch die von der Staatsanwaltschaft geforderte Einziehung von 43 Millionen Euro. Diese Summe hält sie für den sogenannten Tatertrag des Angeklagten. Die Verteidigung möchte dies verhindern. Im Rahmen des Cum-Ex-Komplexes war dem Angeklagten besonders schwere Steuerhinterziehung mit einem Gesamtschaden von 280 Millionen Euro vorgeworfen worden.
Der Bericht von Jochen Hilgers. Die Messe Mary Jane heißt so, weil der Name, wenn man ihn sehr, sehr undeutlich, geradezu benebelt, man könnte auch sagen breit, ausspricht, ein bisschen wie Marihuana klingt. Die Messe war denn auch eher eine Szeneveranstaltung, eine Kiffermesse halt. Aber neuerdings ist das alles anders. Kiffen ist in weiten Teilen legal. Und was das mit Mary Jane macht, das hat Dieter Nürnberger in Erfahrung gebracht.
Wir haben in diesem Jahr eine Entkriminalisierung und Teillegalisierung von Cannabis gesehen. Da ist nicht mehr viel mit Schmuddelecke, da ist nichts Illegales mehr dabei. Das ist alles eine sehr saubere Industrie und die Menschen haben ja einfach Freude daran, ihre Zeit hier auf der Messe zu genießen.
Dirk Heitepriem, der Präsident des Branchenverbandes Cannabiswirtschaft, ist sich sicher, dass die Mary Jane, die größte Hanfmesse Deutschlands, in diesem Jahr etwas ganz Besonderes ist. Nicht nur, weil die Teillegalisierung hierzulande einen neuen rechtlichen Rahmen setzt, sondern auch, weil die Messe erstmals nicht in einer relativ kleinen Halle in Kreuzberg-Friedrichshain stattfindet, sondern auf einem Teil des großen Berliner Messegeländes. Und gleich zur Eröffnung am Vormittag strömten die Besucher tausendfach mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen und Interessen.
Allgemeines Interesse an der Pflanze Hanf, weil die sehr ökologisch ist und da man viel machen kann aus der Pflanze und da wollte ich mich erkundigen.
Das Rauchen selber. Ich habe vor kurzem mal beim Freund mitgemacht und das Nikotin hat mich unheimlich gestört. Aber die andere Wirkung, meine Knieschmerzen waren weg und so weiter. Und das interessiert mich halt, als wie ich da rankomme jetzt ohne das rauchen zu müssen. Ne?
Seit 2016 gibt es die Mary Jane. Anfangs war sie sicherlich als Liebhabermesse für Kiffer verschrien. Eine Funktion, die sie auch heute noch hat. Doch mehr und mehr rückte im Laufe der Jahre der Rohstoff-Cannabis gleichberechtigt in den Vordergrund. Nicht nur Rausch, sondern auch Vielfalt. Hanf als Rohstoff für Textilien, auch als Baustoff und nicht zuletzt hat Cannabis natürlich auch eine lange medizinische Tradition. Beispielsweise am Ausstellungsstand von Canna Medical. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf den Import von Medizinalcannabis spezialisiert. Vertriebsmanager Burak Sekinok betont die Anwendungsgebiete in der Medizin.
Chronische Schmerzen, Einschlafstörungen sind so die typischen Verschreibungsindikationsbereiche, wo wir schon sehr, sehr stark merken, dass da viele Blüten für eingesetzt werden. Aber auch viele andere Indikationsbereiche, zum Beispiel die Chemotherapie, wo wir sehr, sehr große Erfolge mit erzielen mit unseren Blüten, dass eine gewisse Lebensqualität einfach wieder zurückgewonnen werden kann.
Experten rechnen im allein medizinischen Markt mit einem Umsatz in Deutschland von knapp 1 Milliarde Euro in diesem Jahr. Tendenz steigend. Und Deutschland könne künftig in diesem Bereich eine führende Rolle in Europa einnehmen, sagt Burak Sekinok. Noch sei es allerdings nicht so weit.
Der deutsche Anbau kann den Marktbedarf in der Größe leider nicht abdecken. Es gibt Produzenten in Deutschland, die auch sehr, sehr gute Arbeit machen, aber leider in der Breite die Versorgung nicht gewährleisten können. Deshalb sind Brands wie Canna Medical auch darauf angewiesen, dass wir aus dem Ausland importieren.
Mehr als 400 Aussteller sind auf dem Berliner Messegelände vertreten. Erwartet werden an 3 Tagen mehr als 40.000 Besucher. Auf mehr als einem Drittel der Fläche werden Produkte zur Aufzucht und Ernte von Cannabis angeboten. Hier geht es meist um das Rauschmittel, welches seit dem 1. April in Deutschland für Erwachsene in bestimmten Mengen freigegeben wurde. Und ab dem 1. Juli darf die Droge auch in sogenannten Cannabis-Social-Clubs gemeinschaftlich angebaut und an Vereinsmitglieder abgegeben werden. Auch dafür zeigen einige Besucher Interesse. Kerstin beispielsweise aus Bayern. Sie überlegt, einen solchen Club zu gründen. Der Messebesuch als Erfahrungsaustausch.
Erstens mal die Fläche zu finden, wo baue ich das an? Wir haben es jetzt in Bayern gesehen. Da wird mal schnell ein Spielplatz hingebaut, wo man dann das Cannabis eigentlich anpflanzen möchte. Das ist ja ein wahnsinniger Kostenfaktor.
Dirk Heitepriem, der Präsident des Branchenverbandes Cannabiswirtschaft, sieht noch einige Hürden bis zur Umsetzung. Den Cannabis-Social-Clubs beispielsweise fehle derzeit vor allem eines: Planungssicherheit.
Wie kommen die finanziellen Mittel zum Staat zusammen und wie baut man das Ganze auf? Ich glaube, die Unsicherheit noch in der Regulierung, wie man das wirklich umsetzt, wer das kontrolliert, es dauert noch eine ganze Weile.
Die Hanfmesse hat noch bis Sonntag geöffnet. Besucher müssen allerdings mindestens 18 Jahre alt sein.
Dieter Nürnberger war das. Die EU-Kommission hat angekündigt, dass sie ab Juli bestimmte Elektroautoimporte aus China mit Sonderzöllen belegen könnte. Bis Anfang Juli soll nun verhandelt werden, ob es wirklich dazu kommt. China hat mit Gegenmaßnahmen gedroht. Nur gedroht? Eva Lambi-Schmidt dazu.
Beobachter rechnen damit, dass die chinesische Staats- und Parteiführung die neuen EU-Strafzölle nicht einfach über sich ergehen lässt. So auch Miko Huotari, Leiter des China-Forschungsinstituts Merix in Berlin.
alle Muster, die wir bislang auf der chinesischen Seite in Fragen der Handelspolitik gesehen haben, weisen darauf hin, dass die Führung hier mit Härte reagieren wird und sich durchaus auch auf schwere Auseinandersetzungen einstellt. Es besteht kein Interesse an einem Handelskrieg, aber das bedeutet nicht, dass die Führung automatisch zu Kompromissen bereit ist.
Möglich sei eine Klage vor der Welthandelsorganisation WTO. Die Volksrepublik ist der Welthandelsorganisation im Jahr 2001 beigetreten. International gab es die Hoffnung, dass sich China durch Handel in eine freie Marktwirtschaft wandeln wird. Doch mehr als 20 Jahre später steht das von der kommunistischen Partei regierte Land weiter in der Kritik, sich nicht an die marktwirtschaftlichen Regeln der WTO zu halten. Seit Jahren beklagen ausländische Unternehmen beispielsweise einen erschwerten Marktzugang in China.
Eine Klage wäre in vielerlei Hinsicht sehr gut. Es würde zeigen, dass dieser Mechanismus genutzt wird, um in Handelsstreitigkeiten miteinander klarzukommen.
Sumiko Huotari von Marix. Nach seiner Einschätzung würde ein solches Verfahren eher zu Ungunsten Chinas ausgehen.
So wie die Kommission das eingeleitet hat, das sind ja WTO-kompatible Verfahren und scheint mir insgesamt sehr solide angegangen. Insofern sollten wir fast darum bitten, dass Peking diesen Schritt unternimmt.
Er und weitere Analysten halten zudem Gegenmaßnahmen Chinas für möglich, um gezielt einzelne EU-Länder unter Druck zu setzen.
China perhaps intends to target the aviation space and the agriculture space,
sagte Joe Mazur, Analyst des Rechercheteams Trivium in China, der Nachrichtenagentur Reuters. Den Bereich Landwirtschaft hält er für wahrscheinlicher. So hat China eine Möglichkeit, die wichtigsten Befürworter der Zölle in der EU, nämlich Frankreich und Spanien, zu bestrafen. Es gibt bereits eine laufende Untersuchung zu französischem Brandy und es gab Anzeichen dafür, dass es eine Untersuchung von Schweinefleisch aus der EU geben könnte. Und Spanien ist der größte Produzent von diesem.
Eva Lambi-Schmidt war das zum womöglich drohenden Handelskonflikt zwischen der EU und China und damit zum Börsenberichterstatter Stefan Wolf, damit in den Börsensaal, wo die China-Sorgen von einer anderen Befürchtung in den Hintergrund gedrängt werden. Die Lage in Frankreich nämlich, wo Präsident Macron Neuwahlen angeordnet hat und die womöglich dazu führen könnten, dass euroskeptische und rechts-, aber auch linkspopulistische Kräfte in Regierungsverantwortung kommen. Schon geht der Begriff Schuldenkrise um. Stefan Wolf, was ist das für ein Szenario?
Nun, die Le Pen-Partei Rassemblement National verfolgt eine sehr ausgabefreudige Wirtschaftspolitik. Man hat angekündigt, die Mehrwertsteuer auf breiter Ebene senken zu wollen, bei Energie und bei Lebensmitteln. Man hält an der Rente mit 60 fest. Und das alles wird natürlich vor allen Dingen Geld kosten und die ohnehin schon bestehende Haushaltskrise noch verstärken. Und Ähnliches erwartet man natürlich auch von den linkspopulistischen Kräften.
Und wie wirkt sich das konkret am Finanzplatz Paris aus, bei Aktien und bei den Anleihen?
Die sind auf Talfahrt, die Aktien zumindest. Der CAC 40, der Leitindex der Pariser Börse, verliert 3%, gedrückt vor allen Dingen von Banken und Versicherungsaktien, die bis zu 6% einbüßen. Am Anleihemarkt sind die Risikoaufschläge für französische Anleihen auf den höchsten Stand seit 4 Jahren gestiegen. Und die Anleihen, die in Frankreich verkauft werden, die werden in Deutschland gekauft. Heute deutscher Anleihenmarkt, der sichere Hafen schlechthin, mit Zugewinnen bis zu 2,20 €. Die Umlaufrendite brach um 17 Basispunkte ein auf 2,44%.
Diese ganze Frankreich-Problematik zieht auch den Frankfurter Aktienmarkt in Mitleidenschaft?
Zumindest über das Gelenk der Bankaktien, denn die knicken hier auch ein. Und der deutsche Aktienmarkt ist von dieser Mischung sehr beeindruckt, verliert 239 Punkte oder 1,3% auf 18.026 Punkte. Damit steuert der deutsche Aktienindex auf ein Wochenminus von 3% zu.
Keine Chance, dass die Fußball-Europameisterschaft da die Stimmung verbessert? Gibt die wenigstens den Sportartiklern einen Schub oder anderen Werten, die sich über Sportgroßereignisse freuen?
Nun, kurz vor dem Anpfiff sozusagen verlieren die Ausrüster an Wert. Hier Adidas mit Verlusten um 1,5%, Puma um 3%. Hängt aber auch damit zusammen, dass die Papiere im Vorfeld sehr stark profitiert haben.
Blick in die USA noch. Dort haben die Tesla-Aktionäre einem Aktienpaket in Wert von mehreren Dutzend Milliarden Dollar für Firmenchef Musk zugestimmt. Durchaus ein Vertrauensbeweis. Wie sieht denn der Tesla-Kurs aus?
Nun, Tesla-Aktien sind, nachdem dieser Beschluss gefasst worden ist, gestern um 3% gestiegen. Heute nimmt man einen Teil der gemachten Gewinne mit. Tesla-Aktien mit einem Minus von 2%.
Fehlen uns noch Euro und der Goldpreis.
Der Euro ist unter dem Eindruck der französischen Regierungskrise um einen US-Cent eingebrochen auf 1,0686 $. Gold etwas teurer am Abend mit 2.330,66 $. Kostet die Feinunze 19,14 $ mehr als gestern.
Stefan Wolf war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Am Mikrofon hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.